Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass du gut bist zu uns, Herr. Und ich danke dir, dass du redest. Danke, dass dein Wort siebenfach geläutert ist, Herr. Danke, dass du es niemals zurücknimmst, sondern dass du darüber wachst, über deinem Wort, dass es ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Und wir wollen dein Wort auch so nehmen, Herr, dass es von dir kommt, Herr. Dass es deine Worte sind, Vater, die Geist und Leben sind, Herr. Die aus deinem Königreich hier auf diese Erde gekommen sind in Form von Schrift. Und ich bete, Herr, dass du, Heiliger Geist, Herr, dass du das Wort lebendig machst. Denn es steht geschrieben, dass jedes Schriftwort ist eingehaucht von dir, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du es wieder lebendig machst, in unseren Herzen hineinsehst. Und ich bete, dass eine Veränderung in uns hervorkommt, Herr. Und ich danke, dass wir umgestaltet werden in dein Bild, Jesus. Und dass dein Wort uns dazu führt und leitet. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich werde mal da weitermachen, wo wir vor 14 Tagen aufgehört haben. Weiß jeder, wo wir aufgehört haben? Klar, ne? Letzte Woche habt ihr eine gute Zeit, haben wir hier eine gute Zeit gehabt zum Familiengottesdienst, die Stimme Gottes hören. Das war richtig super hier. Aber ich will noch mal zurückspringen zu der Woche davor. Wir haben uns angefangen, mal ein Stück weit zu beschäftigen mit dem Thema Gottes Licht. Ja, und interessanterweise hat die Lydia genau das Bild im Lobpreis gehabt, um das es heute ein Stück weit gehen soll oder weitergehen soll, dass Gott diesen Schleier mal wegrückt, diesen Vorhang, der vor unseren Herzensaugen liegt, auch dass wir diese Dinge nicht klar erkennen können und dass wir einen gelüfteten Vorhang heute bekommen und dahinter sehen wir Licht, Gottes Herrlichkeit und wer Gott wirklich ist. Ja, und es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und wer wir sind in ihm und in welchem Umfeld wir uns hier auf dieser Erde befinden. Und in diesem Zusammenhang habe ich letzte Mal noch mal ein Stück an diesem Gleichnis, das mal versinnbildlicht, was Jesus uns gibt, wo er das Samenkorn auf die Erde ausstreut und dann nachts kommt sein Feind und sieht dann dieses falsche Weizenkorn dazwischen. Beides wächst auf bis zur Ernte. Ja? Dieser Farmer, dieser Bauer lässt es dann weiter wachsen. Und er sagt, zieh das nicht vorher raus, sondern lass beides reifen bis zur Ernte. Und dann, wenn die Ernte gekommen ist, setzt die Sichel an, erntet es ab und das Unkraut werft in das Feuer und den Weizen in meine Scheune. Und an diesem Gleichnis, wer nicht da war vor 14 Tagen, kann ich euch nur empfehlen, hört es nochmal nach, ich habe noch viele andere Sachen gesagt. Aber wenn du dieses Gleichnis dort begriffen hast und verinnerlicht hast, dann verstehst du auch die ganzen Endzeitreden. Dann verstehst du die Endzeitreden von Daniel, dann verstehst du das oft besser, diese Matthäus 24 Offenbarung, weil Jesus dort in diesem kurzen Gleichnis uns einen Abriss gegeben hat, wo dann diese ganzen prophetischen Worte alles ausfüllen mit Leben. Ja? So, und dann kommst du auch nicht in Verwirrung rein, weil heutzutage ist viel übers Internet, viel über Bücher, kommt der eine hat den Kommentar, der sieht das so und dann nimmt er das aufs Ganze, der sieht das und der sieht das und die Leute sind verwirrt. Ich habe schon so viel Auslegung gehört, der eine ist aber fest behauptet, das ist es, der andere sagt, das ist es und das ist es. Ihr Lieben, Jesus macht es so einfach. Schaut in dieses Gleichnis rein, nehmt die ganzen prophetischen Worte, ordnet das entsprechend ein und du weißt, was vor uns liegt. Du weißt auch, wo wir stehen, ja? Und was auf uns wartet. Und Jesus erwähnt dort ganz klar, dass diese Ernte am Ende ist, wo das Feld dieser Erde abgeerntet wird. Heute sagen viele, diese Ernte, die dort beschrieben ist, ist die letzte große Erweckung. Steht niemals dort drin. Man muss die Bibel so nehmen, wie es geschrieben steht. Das Wort Gottes, wie es dort ist und so nehmen. Amen. Was Jesus uns dort beschreibt, ist, dass wir in einer Zeit uns befinden, wo das Unkraut und der Weizen parallel nebeneinander herwachsen. Und das ist das, in dieser Situation leben wir. Jesus hat gesagt, ich nehme euch nicht aus der Welt raus, sondern ihr seid immer noch in dieser Welt. Und diese Welt ist finster, diese Welt ist böse und sie steht unter der Herrschaft des Teufels, ja. Und er sät seinen Samen weiterhin aus und es werden weiterhin, sag ich mal, Söhne des Bösen geboren, die Jesus dort beschreibt. Aber gleichzeitig bringt das Wort Gottes seine Frucht hervor und das ist die Gemeinde, die ausreift. die Brautgemeinde, zu der Jesus zurückkehrt, habe ich letztes Mal beschrieben, in Epheser 5 beschreibt das Paulus so deutlich, sie ist ohne Flecken, ohne Runzel, sie ist rein, sie ist heilig, sie ist makellos, sie ist voller Kraft, voller Gebet, voller Lobpreis, voller Anbetung, voll des Wortes Gottes und sie ist voller Licht. Amen. Und zu dieser Gemeinde kommt Jesus Christus zurück und es herrscht so viel Verwirrung über das Thema Endzeit, weil man drei Dinge zusammenrührt, in einen Topf schmeißt, umrührt und etwas irgendwo rausnimmt. Das heißt, wenn du die Endzeit richtig verstehen willst, musst du ganz klar Gottes Wege erkennen. Mit Israel, mit der Brautgemeinde und was habe ich letztes Mal gesagt, wie Jesus sie beschreibt, oder Paulus, denen, die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen. Es gibt drei Wege, Gottes hat drei Wege in dieser Zeit, in der wir jetzt befinden. Mit Israel einen ganz speziellen Weg. Und Gottes Berufung gaben mit Israel gereuen nicht sie. Er bringt seinen Plan, seine Gedanken, die er in seinem Herzen hat, mit Israel bringt er bis zum Ende durch. Amen. Und er bringt auch seine Pläne mit seiner Gemeinde durch, die vor 2000 Jahren gegründet wurde. Und es ist die Brautgemeinde von Jesus. Mit der bringt er seine Pläne durch. Und er bringt für die anderen, bleiben noch welche übrig, ja, die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen, auf sie wartet das, was Jesus für uns am Kreuz erduldet hat, nämlich der Zorn Gottes. Johannes 3, 36 beschreibt uns, dass Jesus ganz klar und deutlich, wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, der Zorn Gottes, den Jesus am Kreuz getragen hat, stellvertretend für unsere Sünden, wenn du an ihn glaubst, bist du befreit vor dem zukünftigen Zorn, den Gott auf diese Erde mit unwahrscheinlicher Wucht ausgießen wird und du wirst befreit vor dem Zorn Gottes, das heißt die ewige Verdammnis, das See, da mit Feuer und Schwefel brennt, den Gott bereitet hat, nicht für die Menschen, sondern für Luzifer, der gefallen ist, und seine Engel. Amen. Vor diesen hat uns Jesus befreit. Aber die Menschen, die sich weigern, diesem Evangelium zu gehorchen, über denen bleibt der Zorn Gottes. Und er wird sich am Tag des Herrn, nachdem die Gemeinde gerettet ist, mit unwahrscheinlicher Wucht auf dieser Erde ausgießen. Und das ist das, was Jesus in dem Gleichnis beschreibt, die Ernte am Ende der Weltzeit. Das Unkraut wird gesammelt und im Feuer geworfen. Die Zornschalengerichte, Posaunengerichte der Offenbarung, auch schon die Siegelgerichte, beschreiben uns das deutlich, wie das aussieht, was Jesus in so einem kleinen Abschnitt dort beschreibt. Darum sage ich, nimm das Gleichnis her und du verstehst das alles viel besser. Mit diesem Schlüssel kannst du es aufschließen. Ich habe euch das mal lange ausführlich in einem Artikel beschrieben, der Tag des Herrn, was da bedeutet. Arbeite mit diesen Schriftstellen und dann wirst du ein tieferes Verständnis bekommen. Wenn es zu umfangreich ist, nimm das Beispiel, das Gleichnis von Jesus und du verstehst das. Du kannst dann auch alles Mögliche, was so kommt, was Menschen so bringt, du kannst es schön aussortieren, passt oder passt nicht. Und wie gesagt, auf diesen Tag laufen wir darauf zu, wo das Böse sich immer mehr manifestiert, wo es immer mehr ausreift, wo es auf diesem Planeten, das Böse ist finster. Das Reich des Bösen, das Reich des Teufels ist ein Reich der Finsternis, in ihm gibt es keinerlei Licht. Das heißt, auf dieser Erde ist es grundsätzlich finster im Geist. So, und dann seht Jesus immer mehr, bis zum Zeit der Ernte, bis er kommt, wird es immer mehr zunehmen, dass er das Wort Gottes aussät und immer mehr Menschen werden zu diesem Weizen werden und ausreifen. Und dort müssen wir uns wiederfinden, auf das wollen wir uns konzentrieren. Wir wollen uns nicht auf die Finsternis konzentrieren, sondern auf das Licht. Weil unsere Aufgabe ist jetzt in dieser Zeit als Weizen auszureifen, als Christ zur Reife in Christus zu kommen. Und Paulus sagt, kauf die Zeit aus. Weil es kommt dieser Tag, der alles in einem Bruchteil von einer Sekunde verändert. Und unser humanistisches Verständnis sagt, das geht irgendwie wann so weiter. Irgendwie wird es schon eine Lösung geben. Und du hörst so viel humanistische, religiös geprägte verbrämende Äußerungen, die sagen, der Gott ist doch so lieb und nett, er wird doch keinen Zorn ausgießen. Es ist ja alles geschehen vor 2000 Jahren, es gibt es nicht mehr. Und das Böse war schon immer und wird schon immer sein. Und Gott ist ja ein Gott der Liebe. Warum schickt er den Menschen in die Hölle? Gott schickt niemanden in die Hölle. Er hat den Weg geschaffen durch Jesus ans Kreuz. Aber wer diesen Weg nicht wählt, bleibt auf dem Weg da in die Hölle, in die ewige Verdammnis, auf das sich jeder Mensch befindet, nämlich in der Finsternis. Amen. So, und wir müssen uns darauf konzentrieren und darum geht es auch ein Stück weit in der nächsten Zeit. Da hat man das so deutlich gesagt, wir müssen uns damit beschäftigen, reif zu werden, Licht zu werden, damit wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Denn eine Gemeinde, die nicht Licht ist, die nicht bereit ist, ist nicht bereit, wenn Jesus kommt. Und Jesus sagt so deutlich, es bleiben Leute zurück. Also sollten wir uns darauf ausrichten, Licht zu werden und dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Und wir müssen uns daran arrangieren mit diesem Gedanken, dass die Finsternis immer mehr zunimmt, auch in unserem Land, auch weltweit. Und an der Spitze der Finsternis kommt die Frucht, was die Finsternis hervorbringt. Und ganz an der Spitze ist der Antichrist und sein zukünftiges Reich. Es gibt einen ultimativen Antichrist. Die Schrift ist so deutlich. Daniel, es gibt dieses vierte Weltreich in Form von dieser Statue, in Form von diesem Tier. Die Offenbarung sagt, es kommt ein Tier aus dem Meer und es versinnbildlicht Satan in Form eines Menschen. Es hat in der Geschichte schon viele Antichristen gegeben. In Deutschland gab es das auch, ne? Hitler zum Beispiel. Waren alles Vorläufer, aber es gibt diese ultimative menschliche Person, in der Satan leibhaftig Gestalt nimmt und die auch vollkommen übernimmt. So, und diese Person, Antichrist, heißt gegen Christus und anstelle von Christus. Er wird gegen alles sein, was Gott ist. Und wir sehen dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon am Wirken. Heute werden Gesetze gemacht, wie die Bibel es beschreibt. Am Ende der Zeit wird man das Gute böse nennen und das Böse gut. So, und unsere Gesetzgebung geht immer mehr in die Richtung, damit der Gesetzlose offenbar wird. So, und inmitten dieser Finsternis hat Gott aber sein Volk gestellt und sein Volk ist Licht. Das ist seine Gemeinde. Ja? Und das Hauptaugenmerk Gottes im Moment liegt auf der Brautgemeinde. Dass sie zubereitet ist, der Himmel ist schon lange bereit, Jesus ist bereit, die Wohnungen im Himmel sind fertig, wo Jesus sagt, ich gehe in den Himmel, in Johannes 14, Vers 2, 3, sagt er, ich gehe in den Himmel, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich fertig bin, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, die Wohnung für die Gemeinde, für die Braut, das himmlische Jerusalem ist fertig. Ja? Es ist bereit. Jesus hat es. So, worauf Gott, der Vater, wartet, weil er nur den Zeitpunkt kennt, wann Jesus kommt, ist, dass die Braut auch bereit ist. Und das sind wir. Das heißt, du darfst wissen, auch vom Wort Gottes her ist es klar belegt, dass das Hauptaugenmerk des Vaters und Jesus in dieser Zeit ist seine Gemeinde. Dass sie zubereitet ist, wenn er kommt. Amen. Weil Gott möchte nicht, dass ein Teil von seiner, die sich jetzt Gemeinde nennen, zurückbleiben. Weil diese Zeit des Zornes Gottes, die sich auf dieser Erde dann ergießen wird, möchte kein Mensch miterleben. Das ist die Hölle auf der Erde. Offenbarung 9 zum Beispiel. Der Abgrund öffnet sich und dann kommt das alles hervor. So, und dafür hat Jesus uns gerettet. Paulus sagt es im 1. Thessalonicher zweimal. Ich werde nicht müde, das zu betonen, weil das ist unser Evangelium, das ist unsere gute Botschaft. Das gehört zum Evangelium von Jesus Christus dazu. Und so sagt Paulus im Vers 10, Kapitel 1, 1. Thessalonicher, dass wir Jesus erwarten, beziehungsweise dass die Menschen Buße tun und dass sie sich von ihren Götzen zu Gott bekehren, um den Sohn Gottes, Jesus aus den Himmeln zu erwarten, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und der zukünftige Zorn ist das, was in der Offenbarung beschrieben ist. Es ist nicht die ewige Verdammnis, sondern es ist das, was auf dieser Erde passieren wird. Und dann, um das nochmal nachzusetzen, sagt er im 5. Kapitel, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern dazu, das Heil zu ererben in Christus. Amen. Das gehört zu dieser frohmachenden Botschaft, dass Jesus uns davor bereits gerettet hat. Er hat es am Kreuz getragen. Aber über alle Menschen, die sich weigern, dieses Sühneopfer von Jesus, diese Liebe des Vaters anzunehmen, bleibt der Zorn Gottes in seiner ganzen brachialen Gewalt. Und das konfrontiert unser humanistisches Denken. Gottes Liebe ist übernatürlich. Seine Agape ist nicht menschlich, sie ist göttlich, weil Gott ist die Liebe. Und sie ist hundertprozentig Feuer, sie ist hundertprozentig leidenschaftlich, sie ist hundertprozentig Licht. Und Gottes Zorn ist auch nicht menschlich, Gottes Zorn ist übernatürlich und er ist hundertprozentig voller Kraft und voller Feuer und voller, du kannst es dir nicht ausmalen. Und das wird sich auf diese Erde ergießen über die, die Jesus nicht annehmen. Und die, die zurückbleiben, werden diese Zeit mitmachen müssen. So, und davor hat uns aber Jesus bewahrt. Das Unkraut und der Weizen wachsen parallel. Wir sind schon ziemlich weit oben angekommen, wo die ersten Früchte sich zeigen. Das heißt, wir sind in dieser Welt in Gemeinschaft mit diesem Unkraut um uns herum oder mit dieser Finsternis, aber wir sind nicht von dieser Welt, weil wir tragen einen übernatürlichen Samen in uns, nämlich das Wort Gottes, was in Ewigkeit bleibt. Das, was Fleisch geworden ist, Jesus, dieses Wort Gottes, das kommt vom Himmel, das ist lebendig, das ist in uns und das möchte sich entfalten und Licht hervorbringen. Amen. Aber wir sind in einem Umfeld von Finsternis. Und die versucht, uns wieder zurückzuziehen. Die versucht erstmal, dieses Licht in uns abzudunkeln. Und davor warnt Jesus seine Gemeinde im ersten und im letzten Sendschreiben. Selbst die super Gemeinde in Ephesus, das war die Vorzeigegemeinde des ersten Jahrhunderts. Erhält von Jesus eine ganze Menge Lob und einen Tadel. Und aufgrund dieser Herzenshaltung, die die Christen damals hatten in Ephesus, ihr müsst denken, das waren 30, 40 Jahre nach Pfingsten, also 30, 40 Jahre nach Gemeindegründung, waren die immer noch gut drauf, bis auf einen Punkt. Und aufgrund dieses einen Punktes sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, zurückkehrt zu dem Ursprung, werde ich euren Leuchter von der Stelle stoßen. Das heißt, die Gemeinde wird es dann nicht mehr geben. Schau nach Ephesus, gibt es dort noch eine Gemeinde? Nein. Also ist das Wort eingetroffen. So, und was war der Tadel, was Jesus hatte? Er sagte, ihr habt die erste Liebe verlassen. Kehrt um zur ersten Liebe und tut die ersten Werke. Das heißt, sie sind in ihrem ganzen frommen Leben in eine Routine gefallen. Zurück zur ersten Liebe, weil Jesus prüft das Herz und dann die Werke. Auch wenn nach außen hin alles gut aussieht und es eine Vorzeigegemeinde ist, schaut Jesus ins Herz und sagt, die Werke sind gut, aber was ich suche, ist die erste Liebe, weil er ist die Liebe. Amen. Das Umfeld der Finsternis, in der wir uns befinden, versucht, die Liebe zu unterdrücken. Hat Jesus das nicht uns gewarnt? Matthäus 24, er sagt, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr zunehmen, dann wird die Liebe, die Agape, die echte Liebe, nicht das seelische, die echte Agape-Liebe wird in vielen erkalten. Und das in dieser Zeit leben wir. Diese Finsternis versucht in uns, diese Liebe zum Erkalten zu bringen. Und zwar die Liebe zu Jesus, die erste Liebe, aus der wir die ersten Werke tun. Das macht uns nicht gleich finster. Das macht uns aber grau. Wenn die Liebe abdunkelt, dann vermischt sich Licht und Finsternis. Wenn du schwarz und weiß mischst, was kommt raus? Grau. Hellgrau, viel Licht, dunkelgrau, weniger weiß. So. Und das ist, war der Zustand dieser letzten Gemeinde, die Jesus dort anspricht in der Offenbarung, die Gemeinde in Laodicea. Da war die erste Liebe schon so weit erkaltet, dass er sagt, ihr seid lau geworden. Ihr denkt, ihr habt alles, ihr seid reich, ihr habt alles, ihr seid wohlhabend, aber was ihr nicht habt, ist klare Sicht. Kommt zu mir, kauft von mir Augensalbe, damit ihr die Dinge wirklich sehen könnt, wie sie sind. Lauheit macht dich geistig blind. Und da fügt er noch mehr Dinge hinzu. Und dann sagt Jesus, der die Gemeinde gegründet hat, sagt zur Gemeinde in Laodicea, weil ihr lau seid, werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Das sagt der Bräutigam zu seiner Braut. Weil ihr lau seid, keinerlei Liebe in euch habt, die erste Liebe nicht mehr brennt, ist schon so weit runter, dass es, ihr macht einen religiösen Betrieb, habt es schön im Laufen, seid dabei geistig erblindet, könnt die Wahrheit nicht mehr erkennen und seid in einem lauen Zustand. Und Lauheit bedeutet, weder das eine hebt mich an, noch das andere. Gleichgültigkeit und Selbstgenügsamkeit. Und das ist der Zustand der meisten Christen in der westlichen Welt. Und wer bringt dich dorthin? Die Finsternis um dich herum. Sie hat ihren Einfluss durch die Welt. Die Gemeinde in Laodicea war ganz stark geprägt vom Geist dieser Welt, beeinflusst. Und der Geist der Welt, alles, was aus der Welt kommt, die Medien, die Sichtweise, die Anschauung der Welt, wenn du dich mit ihnen verbündest, kommt Lauheit davor, Blindheit und Routine. Wir hatten diese Woche ein Leitertreffen und da hat ein Bruder mir nochmal ans Herz gelegt, ich sollte nochmal eine Warnung aussprechen. Das werde ich in diesem Sinne tun. Muss auf die Brüder hören. Und zwar habe ich schon mehrmals gemacht, aber ich soll es nochmal ansprechen. Eine klare Warnung vor dem Internet. Was an Botschaften reinkommt, an Lehren und Predigten und Zeichenwunder hier, Zeichenwunder da. Eine klare Warnung. Nicht diesen Dingen zu folgen. Manche Christen sind mehr im Internet als wie in ihrer Bibel. Die Verführung ist groß. Schraube den Internetkonsum auf ein Minimum runter. Es gibt gute Sachen da drin. Ne? Da gibt es auch Sachen, die man empfehlen kann, die vom Herrn sind. Aber eine ganze Menge, die nicht aus dem Geist des Herrn geboren sind. Die dich verführen, die dich auf Irrwege bringen, wo der Geist des Herrn sagt, schau in mein Wort und höre von mir. Letzte Woche, meine Schafe hören meine Stimme. Darauf kommt es an. Und was du dann hörst und siehst im Internet, was der Heilige Geist dir zeigt, das hilft dir, auf diesem Weg weiterzukommen. Aber wenn man nur in den Medien sich aufhält und seine Nahrung und seine Sichtweise und Prägung von diesen Dingen zieht, dann kommt man ganz schnell in die Irre. Ich habe euch das letzte Woche erzählt, oder vor 14 Tagen, wo ich da mal, bin ich aufmerksam geworden auf so einen Dienst da in Südosteuropa. Gute Sachen gesprochen, Zeichen Wunder, öffentliche Dämonenaustreibung, Leute haben sich bekehrt, Zeichen Wunder. Ja? So. Und dann habe ich mitgekriegt, dass dieser Bruder oder diese Bewegung dort eine Zweigstelle ist von einer Megachurch von Nigeria. So, und dass dieser Pastor dort 10 Jahre unter diesem Nigerianer gedient hat. Ich erwähne jetzt keine Namen. So, aber das klang erst mal ganz gut. Es war jetzt an der Lehre nicht leicht, was festzustellen, was schlecht war. Und ich habe das nur mitgekriegt, dass viele Europäer, auch Deutsche jetzt dorthin pilgern und sagen, Mensch, mega Salbung, jetzt geht's dort ab und Zeichen Wunder geschehen. Leute manifestieren während der Anbetung und ja. So, dann habe ich das mitgekriegt, dieser Mann hat 10 Jahre unter dem Nigerianer gedient. Jetzt habe ich einen Freddy kontaktiert. Ich sagte, Freddy, kennst du den Mann? Und er hat sofort gesagt, das ist nicht vom Heiligen Geist. Dieser Mann in Nigeria ist ein führender Leiter von Westafrika, der Leiter aus aller Welt, auch Deutsche waren auch dort, in die weiße Magie einführt. Das heißt, die arbeiten mit diesen Meeresgeistern und Marine Spirits. So. Und diese Zauberei, diese Hexerei, diese Marine Spirits, die lösen diese Kraftwirkung aus. Das heißt, wenn ein Mensch reagiert und irgendwie zittert und fällt und umfällt und irgendwas passiert, heißt das einfach nur, eine Kraft wirkt auf ihn. Eine geistige Kraft. Das kann der Heilige Geist sein und das kann eine dämonische Hexereikraft sein. Es kann aber auch seelische Kraft sein. Ich fand es damals so super, weil ich habe mir nicht getraut, der Person was zu sagen, weil die so schnell beleidigt war. Damals, vor vielen Jahren, wo der Werner hier war, da hier mal jemanden öffentlich ermahnt hat, der seelisch reagiert hat oder manifestiert hat. Das fand ich richtig gut. Weil es gibt auch seelische Manifestationen, wo die Seele ein Mensch sich reinsteigert und dann mit dem Körper reagiert. Das eine ist schwarz, also dämonisch. Das andere ist weiß, ist der Heilige Geist. Und das in der Mitte ist das Seelische, das ist grau. So sieht es in der geistigen Welt aus. So, da war ich auch schon mal geschockt, weil ich habe das, da Freddy hat klar gesagt, alles, diese Salbung ist von diesem Marine Spirit. So. Und das ist weit verbreitet in Westafrika. Und auch Europäer sind dahin gebürgert, um Kraft zu ziehen. Weil wenn du solche Kraft hast und manifestiert oder öffentlich übers Video weiterbringst, ne, übers Internet, dann hast du Follower, Zuschauer, Daumen oben und dann kommen sie und spenden Geld. Weil das ist ja am Ende. Es gibt echte Zeichen, Wunder vom Heiligen Geist. Aber da ist niemals eine Show, die auf Menschen zielt. So. Und diese unterschwelligen Geist, diese Marine Spirits, die wirken sehr stark im Verborgenen. Hexereigeister, die kann man mittlerweile auseinanderhalten, das kriegst du mit. Aber diese Marine Spirits, die wirken so unterschwellig, dass man das nicht gleich mitbekommt. Und die ganze westeuropäische, der westliche Welt, die westliche Christenheit ist vollkommen blind dafür. Weil die meisten unserer Prominenten und Persönlichkeiten in Politik, in Geschäftswelt, in Entertainment, in Unterhaltung, Musikindustrie sind alle, die allermeisten sind von diesen Geistern beeinflusst und bekommen ihre Macht, ihren Ruhm durch sie. Das waren nicht nur die Beatles und die Rolling Stones und AC/DC damals, die sich bewusst ihre Seelen dem Teufel verschrieben haben. Die meisten der säkularen Bands, die heute auftreten und wo die Jugendlichen abfahren, sind von diesen Mächten inspiriert und viele dieser Lieder werden in der Unterwelt geschrieben und hier auf dieser Erde freigesetzt. So, und die aus diesem Geschäft ausgestiegen sind, Christen geworden sind, die sagen, die westliche Welt ist völlig blind, die wird überrollt, die westliche Christenheit, die Jugendlichen, die viel zu säkulare Musik hören, die kommen alle unter den Einfluss dieser Mächte. Und was passiert? Dein geistiges Leben wird gedimmt auf ein Grad zur Sparflamme. Unreinheit, all diese Dinge, Drogen und Süchte, alles wird durch diese Musik, durch Flüche wird das freigesetzt. Und hier im westlichen Europa bedienen sie sich der Freimaurerei, um ihre Macht auszuüben. So. Und nur mal kurz mal von dieser Finsternis zu reden. Wir leben in dieser Finsternis, die ihren Einfluss auf dich ausübt, damit dein geistiges Leben runterfährt. Diesen geistigen Auswirkungen oder Einflüssen sind wir ausgesetzt, auch hier in Europa. Denke nicht, was ich am Anfang gesagt habe von Freddy, dass ihn nachts diese astralreisenden Hexer und Hexensatanisten besuchen und angreifen in der Nacht oder diese spiritistischen Todesmächte, diese Dämonen. Da denkst du, in Afrika ist weit weg, es kann mir ja nicht passieren. Ein anderes Gewand, derselbe Geist. Und das Schlimme ist, hier in Europa ist es subtiler. Kriegst du es nicht gleich mit, verborgener. Dort ist es offensichtlich. Dort outen sich die Hexer und so weiter. Und demonstrieren öffentlich ihre Macht. Hier machen sie alles im Verborgenen. Aber die Kraftwirkungen sind genau dieselben. Denke nicht, jede Nacht schwirren um dein Haus astralreisende Hexen. Satanisten. Warum? Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ein Licht, wirst du zur Zielscheibe. Zu anderen gehen die gar nicht hin, weil sie haben sie bereits in der Finsternis. Ein Christ, der betet, ein Christ, der am Wort gegründet ist, ein Christ, der Gott täglich anbetet, der ihn sucht und eine Beziehung mit ihm pflegt, leuchtet so hell in der geistlichen Welt, dass er zum Hauptziel dieser Mächte wird. Ihr Lieben, es gibt genug hier in dieser Region, die sowas machen, bloß mal, um euch mal aufzuwecken. Nicht zu fürchten, aber das Erste, was diese Mächte der Finsternis wirken, ist, dass du sie nicht wahrnimmst. Das ist ihr erstes Ziel. Und sobald es ihnen gelungen ist, einen Christen davon zu überzeugen, dass diese Dinge nur in Afrika stattfinden, aber nicht hier im sogenannten zivilisierten Europa, dann haben sie ihr Ziel schon erreicht und sie können alle ihre Werke tun. Das Erste ist Augen auf, Unterscheidung. Ich kann mich noch entsinnen, im MZ-Werk damals, am Anfang, kurz nach der Gemeindegründung, wir hatten samstags einen Anbetungsabend. Einen so einen Durchbruch im Geist, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes war da. Das war so kraftvoll. Wir kommen nach Hause und unmittelbar, wo wir zu Hause reinkamen, kam ein Telefonanruf. Und eine fremde Frau war dran und hat seltsame Dinge gesprochen. Woher wusste sie den Zeitpunkt, wo wir zur Tür hereinkommen? Ich war noch unten, der Simone ist reingegangen. Woher wusste sie das? Na, ganz klar, sind astralreisende Hexen. Es war eine Hexe. Muss mal so nebenbei, es muss ja nicht gleich jemand bei dir anrufen und so seltsame Dinge sprechen, aber sie sind da. Und sie versuchen, sie untersuchen dein Leben, sie untersuchen dich, wo sie Zugang finden können, um noch mehr Finsternis in dein Leben zu bringen, um dich von Gott und seinem klaren Weg abzubringen, dich zur Sünde zu verführen. Bloß mal zur Warnung. Und das wird noch mehr zunehmen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal wieder auf das Licht, weil die Seite der Finsternis ist da. Und das bedeutet aber auch, wenn Jesus, um nochmal zurückschwenken zu dem Gleichnis, wenn Jesus dort sagt, dass es diesen Tag der Ernte gibt, der im Bruchteil von einer Sekunde alles auf dieser Erde verändert. Wisst ihr, was mir da bewusst wurde? Dass alle Freunde und Bekannten und Verwandte, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei Jesus sind, es durchaus sein kann, dass ich sie in Ewigkeit nie mehr wiedersehen werde. Man liest diese Schriftstellen so, man predigt drüber, man lehrt drüber, aber das war für mich so eine Offenbarung. Seitdem bete ich intensiver auch für unerrettete Familienangehörige. Dieser Tag entscheidet alles. Wenn du bereit bist und hier wegkommst, weggenommen wirst mit Jesus, besteht noch eine Möglichkeit durch die letzten Jahre für diejenigen, noch zu Jesus zu kommen. Aber wessen Herz jetzt schon verhärtet ist, wer tut dann noch Buße? So, und das greift wieder unser humanistisches Denken an, wo wir denken, das geht schon irgendwie weiter, irgendwie wird es schon werden. Nee, es gibt einen Tag, wo sich alles trennt. Und wo sind dann diejenigen? Was Gott möchte, was wir jetzt in dieser Zeit lernen dürfen, ist die Macht des Gebets. Die Macht des Gebets. Amen. Gebet bedeutet Kommunikation mit dem allerhöchsten Herrn, der im Licht ist. Und der will, dass kein Mensch verloren geht. Deswegen sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 12, Vers 1 und folgende, er sagt, wenn ihr zusammenkommt, vor allen Dingen tut Fürbitte für die Regierung, für die Menschen, die in Verantwortung sind, und für alle Menschen. Denn Gott will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Amen. Und diese Fürbitte, da wird die Liebe Gottes erstmal aktiv. Wenn wir das spüren, dass die Menschen um uns herum, erstmal die nächsten Angehörigen und Freunde, dass wenn uns das nicht innerlich berührt, dass es für sie mal dass sie auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, dann haben wir die Liebe Gottes nicht in uns. Weil die Liebe Gottes drängt uns, sagt Paulus, erstmal zum Gebet und zum zweiten, zum richtigen Zeitpunkt Zeugnis zu geben von dem guten Botschaft von Jesus Christus. Amen. Das ist das, wo Gott jetzt möchte und die Brautgemeinde ist damit beschäftigt. Die Macht des Gebets. Amen. Und deswegen versucht wiederum die Seite der Finsternis, dich von jeglichem Gebet abzuhalten. Und sie nutzt dazu dein Fleisch. Sobald es zum Gebet kommt, bumm, kommt das Fleisch, haut eine Bremse rein. Oder mal ein Gebet zu sprechen, bumm, haut das Fleisch eine Bremse rein. Warum? Weil der Feind eins fürchtet, Christen, die beten, weil das zerstört sein Königreich. Und das setzt die Gefangenen frei. Gebet voller Glauben setzt die Gefangenen frei. Amen. Und dort gilt es, mit der Kraft des Geistes die Finsternis in dir erstmal zu überwinden. In diesem Konflikt stehen wir drin. So jetzt, Gott ist Licht. Das ist ja das Thema. Was würdet denn ihr jetzt sagen, wenn ich euch frage, stell dir vor, du bist einer von den 12 Jüngern, wenn du eine Frau bist, stellst du vor, du bist eine der Frauen, die Jesus folgten. Du warst 3,5 Jahre mit ihm zusammen. Du hast Pfingsten miterlebt und dann wurde die Gemeinde gegründet und dann ist die Gemeinde ja gegründet auf der Lehre der Apostel, ja? Und die Lehre Apostel besagt, die Apostel haben das von Jesus gehört und er hat gesagt, sagt es meiner Gemeinde weiter. Das, was ich euch befohlen habe. Und der Heilige Geist ist gekommen, sagt Jesus, oder wird kommen, jetzt ist er da und wird euch an alles erinnern, was Jesus gelehrt hat. Das ist die Lehre der Apostel. Ja? Letztes Mal habe ich das ausführlich erklärt, dass der Geist des Antichristen genau das angreift und diese Lehre der Apostel in zwei Irrlernrichtung aufsplittet. So. Stell dir mal vor, du bist Teil dann der ersten Gemeinde, bist dann in Ephesus, in der Super Mega Church, das waren Zehntausende von Leuten. Welche Botschaft hast du gehört? Von dem Apostel Johannes. Weil der Apostel Johannes hat die letzten Jahre seines Lebens, aus dem 90, 95 geworden, hat einen Ephesus verbracht. Er, der am nächsten dran war, an der Brust von Jesus, der Jünger seiner Liebe war, der am nächsten dran war. Und was denken ihr, was er dieser Gemeinde gepredigt hat? So als Main-Focus-Botschaft, also als Hauptbotschaft, die er von Jesus gehört hat. Habt ihr mal einen Vorschlag? Schwierige Frage, ne?
Ich würde sagen, dass man die erste Liebe nicht verlassen soll, also mit Jesus in Kontakt bleiben.
Ja, das war das Sendschreiben dann in die Gemeinde Ephesus. Aber das hat Johannes ja übermittelt bekommen von diesem von Jesus selber an die Gemeinde weiterzugeben. Ne? Aber das war dann aktuell, ne, am Ende. Aber ich meine, das, was Johannes von Jesus gehört hat und von Anfang an nach Pfingsten bis zu seinem hohen Alter der Gemeinde gepredigt hat.
Dass Jesus der einzige Weg ist.
Ja, super, hat er sicher auch gesagt. Ja, denn es hat er ja in seinem Evangelium gesagt, ne, Johannes 14, Vers 6.
Das abgeguckt. Ne? Dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist.
Habe ich mit dir vorher schon drüber gesprochen? Ah, die Sarah hat es doch tatsächlich erkannt. Ersten, guck mal rein, und das sagt Johannes selber in seinem ersten Brief. 1. Johannes 1, Vers 5. Dort beschreibt er in einem Vers die Botschaft, die er, Johannes, da an der Brust von Jesus lag, von Jesus gehört hat und die er den Gemeinden gepredigt hat. Dies ist die Botschaft, die Predigt, die Worte von Jesus, die wir von ihm, also von Jesus, gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine oder gar keine oder keinerlei Finsternis. Da war ich jetzt auch nie drauf gekommen. Aber Johannes hatte eine prophetische Begabung. Und er hat die Dinge hinter den Worten gesehen. Er hat gesehen, was diese Worte von Jesus, was Jesus bedeutet, was er ist. Und er hat die geistige Welt, die dahinter sich befindet, hat er wahrgenommen. Er hat auch den Himmel gesehen, ja, in der Offenbarung. Aber er sagt, Jesus hat das von Anfang an uns verkündigt. Gott ist Licht. Also der Vater ist Licht und in ihm ist keinerlei Finsternis. Gott ist das Licht und in ihm gibt es keinerlei Finsternis. Jesus lehrte immer wieder und predigte vom Reich Gottes. Und du fragst dich manchmal, was ist Predigt vom Reich Gottes? Was hat Jesus gesagt? Gott, der Vater, ist der König des Reiches des Lichts. Und ich predige alle Dinge vom Reich des Lichts. Und in diesem Reich, in diesem Gott gibt es keinerlei Finsternis. Offenbarung 21, 23 hat uns das Johannes dann auch nochmal hat das ja gesehen im Himmel. Und das, was er von Jesus gehört hat, dass Gott Licht ist, in ihm ist keinerlei Finsternis, sah er dann in der Vision, in der Offenbarung im himmlischen Jerusalem und beschreibt das so. Vers 23, Offenbarung 21. Die Stadt das himmlische Jerusalem bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte, das heißt ihr Licht, ist das Lamm. Das heißt, in der Ewigkeit, wenn wir im himmlischen Jerusalem sein werden, wenn Jesus uns nach Hause holt, in unsere Heimat, wirst du am Himmel keine Sonne, keinen Mond und keine Sterne mehr sehen. Nur blauen Himmel oder ein paar Wölkchen da. Also du wirst verzweifelt im Himmel suchen, wo ist denn jetzt hier die Quelle des Lichts, wo ist denn die Sonne? Es gibt es dann nicht mehr. Sondern die Herrlichkeit Gottes, seine Herrlichkeit ist so ein durchdringendes Licht, dass es das ganze Universum des dritten Himmels durchdringt. Und die Leuchte, das Licht, ist Jesus selbst, das Lamm. Das heißt, von Gott dem Vater und von Jesus geht so viel Licht aus, dass es den Himmel, der tausend- oder millionenfach größer ist als wie dieser Planet Erde, mit seinem Licht so durchdringt, dass Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 17, der hat es auch irgendwie gesehen, Jakobus war ja der Halbbruder von Jesus und der leibliche Sohn von Maria und Josef und sicher hat ihm sein Bruder Jesus da auch was erklärt. Jedenfalls sagt Jakobus hier, im Vers 17, im ersten Kapitel, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, der Himmel ist oben, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Das heißt, im Reich Gottes ist Gottes Licht, das ist sein Hauptcharakteristikum, und alles, was seine weiteren Charakteristiken beschreibt, seine Wesensmerkmale wie seine Liebe, seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Treue, ist alles Licht. In der geistigen Substanz von Licht, die in sich diese Charaktereigenschaft trägt. Und der Himmel ist gefüllt mit Frieden, mit Liebe, mit Freude, mit absoluter Ruhe, Geborgenheit, Barmherzigkeit und Harmonie. Aber was das alles in sich trägt, ist sein Licht. Amen. Und das heißt, du wirst im Himmel, hier jetzt sehe ich meinen Schatten, weil die Sonne von da kommt. Das heißt, wenn du im Himmel unterwegs bist, wirst du gucken, wo ist denn nur mein Schatten hier? Es gibt keinen Schatten mehr. Weil Gottes Licht ist so stark, dass es von allen Seiten gleichzeitig alles durchdringt. Amen. So, und das ist dieser Gott, dem wir dienen. Ich fand es echt super, dass der Lüther das von meinem Geist hatte in der Anbetung, weil Gott möchte diesen Schleier mal wegziehen, dass wir dahinter schauen, hinter den Vorhang. Die Bibel gibt uns mehrere Beispiele, es waren bis zwei Stellen davon, dass Gott dass dahinter absolutes Licht sich verbirgt. Was haben wir am Anfang gesagt? Der Unkraut und das Weizen. Das Unkraut ist pechschwarze Finsternis, weil im Reich der Finsternis gibt es keinerlei Licht. Und wenn man das umdreht, ist Satan ist Finsternis und in ihm gibt es keinerlei Licht. So wie Gott das ultimative Licht ist und in ihm gibt es keine Finsternis. Vollkommen entgegengesetzt. Und so gibt es außerhalb von Gott auch kein Licht, kein echtes. Was du jetzt wahrnimmst, das ist das, was die Sonne von ihrer Energie ausstrahlt, wenn sie verbrutzelt und dann nachts das ausstrahlt auf diese Erde. Wir lassen mal das Thema Klima jetzt mal beiseite. Und Ozonloch und Klimastoß. Das ist ein Werkzeug, ganz klares Werkzeug, dieser, was ich am Anfang vorhin erwähnt habe, die dahinter stehen, um die Welt in noch mehr Sklaverei zu bringen. Weil sie das wahre Licht nicht kennen. Das heißt, und auch nachts, wenn der Mond scheint und die Sterne, das ist alles eine Reflexion von dem Licht, was von der Sonne ausgeht. Das ist ein irdisches Licht, was von einem Planeten erzeugt wird. Aber von diesem Licht sprechen wir nicht. Das ist was Materielles. Das Licht, was von Gott ausgeht, kommt von ihm selbst. Er ist die Quelle des Lichts. Und außerhalb von Gott gibt es kein Licht. Und außerhalb von seinem Reich gibt es kein Licht. Wenn das die Botschaft ist, die Jesus seinen Jüngern gepredigt hat, müssen wir uns das auch mal verinnerlichen. Und alles, was aus seinem Reich kommt, aus Gottes Reich, das ist Licht. Und so hat Jesus gesagt, dass er das Licht ist, was in diese Welt kam. Ja? Das heißt, diese Welt war absolut finster. Schwarz. Obwohl die Sonne scheint, aber im Geistlichen war sie als Folge von der Sünde unter die Knechtschaft Satans gekommen und diese Welt ist der Herrschaftsbereich des Fürsten dieser Welt, des Herrn der des Reiches der Finsternis. Das heißt, dieser Planet steht unter der Herrschaft des Fürsten der Finsternis oder des Gottes dieser Welt. Selbst Jesus hat das anerkannt. Als Jesus versucht wurde vom Teufel, in der Wüste hat der Teufel gesagt zu ihm und hat bloß mal so gewischt. Ja? Und dann ging ein Bildschirm auf und hat Jesus die ganzen Reiche dieser Welt gezeigt und hat gesagt, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Jesus hat das nie in Frage gestellt, dass Satan die ganze Welt gehört. Er hat nur gesagt, weiche von mir, Satan, du sollst Gott anbeten. Und ihm allein dienen. Amen. Das heißt, Satan sagt dort in dieser Versuchung, diese Welt ist mir gegeben. Sie gehört mir. Wer hat diesen Planeten Satan gegeben? Adam. Der erste Adam. Durch den Sündenfall hat er die ganze Vollmacht und Autorität, die Adam hatte über diesen Planeten, an Satan übergeben. Seitdem herrscht er hier und seitdem ist hier alles finster. Überleg mal, zuvor war es auf dieser Erde Licht. Warum? Weil Gott die Erde geschaffen hat. Und dieser ganze Planet war erfüllt von Licht. Aber erst am vierten Tag hat Gott die Sonne geschaffen. Interessant. Und am ersten Tag sprach Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Was war das für Licht, was diesen Planeten erfüllt hat? Ihr könnt alles nachlesen, 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann sprach Gott, es war finster, wüst und leer. Und dann sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Warum war die Erde finster, wüst und leer, wenn Gott sie geschaffen hat? Durch den Fall Luzifers. Und dann kam Gott und sagte, es werde Licht. Und sein Licht hat diese Erde vollkommen durchdrungen. Und am vierten Tag, und dann steht, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott schied die Finsternis vom Licht. Und es wurde Tag und Nacht. Gott trennt immer Finsternis und Licht. Und erst am vierten Tag sagte er, es sollen Gestirne am Himmelszelt sein, Sonne und Mond zur Unterscheidung des Tages und der Nacht und so weiter, Stunden zu bestimmen, Jahreszeiten. Das heißt, was diesen Planeten erfüllt hatte, war Licht. Der Garten der Eden war erfüllt mit der Liebe Gottes, mit seiner Gegenwart, mit seinem Licht. Adam und Eva waren die ersten Kinder, Geschöpfe des Vaters des Lichts, die er gemeinsam mit Jesus und dem Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, die uns gleich sind. Und wenn Gott ein Gott des Lichts ist, hat er die ersten Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, sie waren ebenso Licht. Und wenn in dem Psalmen steht, dass das Kleid Gottes Licht ist, kannst du auch verstehen, warum Adam und Eva keine Kleidungsstücke anhatten in dem Sinne, sondern sie waren gekleidet mit der Herrlichkeit Gottes. Die waren mit Licht gekleidet, weil sie in das Ebenbild des Vaters geschaffen wurden. Das heißt, der Garten Eden auf dieser Erde, dieser ganze Planet, war erfüllt mit Licht, mit Herrlichkeit Gottes, mit seiner Liebe, alles, was da dahinter steht. Und dieses reiche Erbe hat Adam abgegeben an den Teufel und dann in dem nächsten Moment wurde alles finster. Und diese Finsternis nimmt immer mehr zu, sagt Jesus, bis er zurückkehrt und diesen ursprünglichen Zustand auf diesem Planeten wiederherstellt, im 1000-Jahr-Reich. Soweit zu Licht und Finsternis. Und so kam Jesus vor 2000 Jahren, kam er in diese Welt und diese Welt war finster und leer im Geistlichen, voller Finsternis und Tod, genauso wie es nach dem Fall Luzifer hier war, wo Gott dann gesprochen hat, es werde Licht. Und so vor 2000 Jahren sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde und er brachte wieder das Licht zurück. Zuvor gab es auf dieser Erde nur Finsternis, kein Licht. Weil alles, was Licht ist, kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, von Gott. Und deswegen hat Johannes gesagt, das ist die Botschaft, die wir von Jesus gehört haben und die wir euch verkündigen, dass das wahrhaftige Licht in diese Finsternis gekommen ist vor 2000 Jahren. Das war zu dem Zeitpunkt, den Johannes miterlebt hat. Er hat, wo Jesus 30 war, ein jüdischer Sohn, wenn er 30 ist, ist er erbberechtigt also, und wird in alle Vollmachten eingeübt oder eingefügt oder eingearbeitet. Und so ist Jesus ebenso aufgetreten mit 30. Johannes wurde dort mit erwählt als Jünger. Und in dem Moment kam das Licht, wurde das offenbar. Jesus wurde schon geboren als Licht. Aber dann begann sein Dienst nach der Taufe in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so sagt Johannes, in diesem Zusammenhang kannst du auch sein Evangelium besser verstehen am Anfang. Manche kommen mit den ersten Versen vom 1. Johannes 1 nicht richtig klar. Aber das ist das, was dahinter steht. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Das war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne es ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das heißt, das Wort ist Licht. Jesus ist Licht, das Wort ist Licht. Und dieses Wort ist ein Licht auf meinem Weg. So, und dann macht er weiter. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in diese Welt kommen. Das heißt, Jesus kam aus dem Reich Gottes, wurde Mensch wie wir, aber er hat sich von allen Menschen unterschieden. Er war Licht, das wahrhaftige Licht, was jeden Menschen erleuchtet, sollte, kam als Baby in diese Welt. So klein wie das Kleine jetzt hier, ne? Unser Jüngstes. So klein war Jesus, aber er kam als Licht in diese Welt. Warum war Jesus Licht? Weil er Gottes Sohn war und ohne Sünde. Weil die Sünde hat den Menschen verdorben und ihn finster gemacht und in Gemeinschaft mit dem Satan gebracht. Und deswegen ist jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, aus dem Geschlecht des ersten Adam, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Aber jetzt kam der zweite Adam vom Himmel her und er ist absolut pures Licht. Wenn in Gott, Gott Licht ist, in ihm keine Finsternis, so ist sein Sohn Licht und in Jesus war keinerlei Finsternis. Darum sagt er, ich bin das Licht dieser Welt. Amen. Ich mag das Johannes-Evangelium. Das ist mein, was ich am meisten mag. Die anderen sind auch super. Aber das hat so einen geistigen Tiefgang, so eine geistige Sprache und so viele Ich-Bin-Worte von Jesus. Ne? Ich bin die Auferstehung des Lebens, ich bin das Brot des Lebens. Aber hier wollen wir uns mal konzentrieren. Ich bin das Licht dieser Welt. Und das ist das Vers 9, das wahrhaftige Licht, was in die Welt kommt, um jeden Menschen zu erleuchten. Du sagst, okay, wenn ich jetzt an Jesus glaube, dann leuchte ich wie eine Bilux-Lampe oder Osram oder LED heutzutage. Ne? Ist aber nicht der Fall, weil mir da würde ja die Energiekrise an uns vorübergehen. Ne? Dann brauchen wir das mal leuchten, da kannst du die 40 Cent pro Kilowattstunde dann sparen. Ja, ne. Und wenn wir alle hier leuchten, dann, nee, es ist, wo... Wenn es darum geht, dass Jesus das Licht ist und jeden Menschen erleuchtet, na, was macht er denn da mit uns? Auch dafür gibt Johannes uns eine Antwort. Und er sagt in Vers 4, in ihm, also in Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, in ihm, dem Sohn Gottes, er sagt von sich selber, ich bin das ewige Leben, ich bin das wahrhaftige Leben. Und da habt ihr schon recht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ne? Aber dieses Leben ist Licht, weil es aus dem Reich Gottes kommt. Und weil dieses Licht, was aus dem Reich Gottes kommt, vom Vater den Ursprung hat, und Jesus ja mit dem Vater eins, kommt von ihm genau dasselbe, trägt er das Leben in sich selber. Also ist das, was den Himmel durchdringt, und keinen Schatten wirft, ist Gottes Leben. Und das ist Licht. Amen. In ihm war das Leben. Weil Jesus hat gesagt, er hat in sich die Fähigkeit, das Leben niederzulegen, es wiederzunehmen. Wenn seine Stimme ertönt, werden die Toten zum Leben erwecken. Weil in ihm das Leben ist. Das heißt, wenn Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis, ist in Gott das Leben und außerhalb von ihm gibt es das wahre Leben nicht. Deswegen sagt die Schrift immer wieder, die Menschen sind tot durch die Übertretung der Sünde. In dem Menschen ohne Christus gibt es kein Leben. Deswegen müssen sie von Neuem geboren werden. Leben, von oben gezeugt, vom Vater des Lichts. Damit sie das Leben empfangen. Das jeden Menschen erleuchtet, der an diese Welt kommt. Dazu ist Jesus gekommen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und der nächste Vers 5. Und dieses Licht leuchtet in dieser Finsternis und die Finsternis konnte es nicht überwältigen. Das heißt, Jesus kam als Baby auf diese Erde, als Licht. Und sofort, weil die Welt war unter der Herrschaft des Satans, in absoluter Finsternis, er kam als kleines Baby, als Licht in diese Welt. Und sofort hat die Finsternis versucht, in Gestalt oder in der Person des Herodes, das Licht auszulöschen. Sie wollten Jesus sofort umbringen. Herodes wollte Jesus umbringen, hat dann alle Knaben da die Jünger waren wie 2 Jahren umbringen lassen. Jesus wurde vorher gewarnt und konnte fliehen nach Ägypten. Aber die Finsternis hat immer versucht, das Licht zu überwältigen, aber es ist der Finsternis niemals möglich, das Licht zu überwinden. Steht hier im Vers 5. Die Finsternis hat es nicht erfasst, aber das ist viel zu schwach übersetzt in der Elberfelder. Das Wort heißt dort, es hat etwas mit Kampf zu tun, mit Überwinden. Die Finsternis kann es nicht überwinden. Und das ist das Gute, ihr Lieben. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gepredigt hat. Er ist als Licht gekommen, er bringt das Leben und die Finsternis dieser Erde, die sich widerspiegelt in allen Religionen und Weltanschauungen und dieser Finsternis, die den Verstand verfinstert, keines dieser Dinge kann das wahre Licht in Jesus Christus jemals auslöschen, das in dir ist. Amen. So, aber auf der anderen Seite bedeutet das, solange wir uns noch in dieser Finsternis befinden, dieser Welt, bedeutet das geistlichen Kampf. Weil die Finsternis versucht immer wieder in dir das Licht zu dimmen und auszulöschen. Deswegen, solange wie das noch nebeneinander herwächst, das Unkraut und der Weizen, bevor Jesus kommt, kann, Gott setzt alles dran und Jesus das nicht passiert, aber es kann die Möglichkeit besteht, dass ein Christ abfällt und wieder in die Verlorenheit geht und in die Hölle geht. Es kann passieren. Lieben, nochmal, fällt mir gerade ein. Nochmal zurück, eine Warnung vor dem, was im Internet kommt. Es sind gute Dinge dabei, aber es sind Dinge, du musst unterscheiden lernen. Und wenn du dort Dinge tönen hörst, dass sie Geisterfahrung haben, in den Himmel entrückt und im Geist transportiert und sonst was. Und dann hörst du Lehren, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Schalt aus, lass das sein. Das Einzige, was du nicht prüfen musst, ist das hier. Sondern das ist dein Prüfmittel. Weil hier steht im Psalm, es ist siebenfach geläutert. So, und wenn Gott das siebenfach läutert, das Buch hier, also die Schrift, dann brauchst du es nicht prüfen. Aber alles muss sich an diesem Buch entscheiden. Also du musst damit prüfen. Ich kann euch Beispiele erzählen, ich nenne keine Namen. Die waren tot, sind in den Himmel entrückt worden, haben Geisterlebnis, sind im Geist transportierend. Lehren, die die Menschen, die Christen, die das glauben, geradewegs in die Hölle bringen. Bloß weil jemand mal tot war, im Himmel war, ist gut, der Dinge hört und erfährt und auch Geisterfahrung hat, Geisterentrückung, muss nicht alles, was diese Menschen lehren, von Gott sein. Weil die Endzeit ist geprägt von Verführungen, von Zeichen, Wunder. Der falsche Prophet wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen, wie Elia, um die Menschheit zu verführen. Das 2. Thessalonicher 2, der Antichrist wird auftreten in dem Offenbarwerden von einer Macht von satanischen Zeichen und Wundern. Wodurch werden die gewirkt? Durch diese Marine Spirits und durch weiße Magie. In unserer westlichen Welt wird es durch weiße Magie gewirkt, währenddessen es in Afrika durch schwarze Magie gewirkt wird. Das ist der einzige Unterschied. Die Kräfte dahinter sind dieselben. Seid wachsam. Ein anderer, den ich auch kenne, der im Himmel war, ist super auf das gestorben, war im Himmel. Jesus hat ihn zurückgesandt. Das gibt dir keine Garantie, dass du auf dem Weg bleibst. Der Theo, der hat es selber erlebt. Ne? 4 Stunden Hölle und Himmel. Und er sagte, ich muss am Herrn dranbleiben. Selbst das, was ich erlebt habe, der Herr hat mir jeden Tag als Gnade geschenkt, um das zu bezeugen, den Auftrag auszuführen, wie Jeremia die Menschheit zu warnen, dass der Zorn Gottes kommt, dass sie Buße tun müssen. Trotzdem ist es für mich keine Garantie, dass ich gerettet werde. Sondern ich muss genauso meine Schritte gehen, in Jüngerschaft, in Nachfolge, in den Licht zu werden im Herrn, in seinen Geboten zu wandeln, wie jeder andere Christ auch. Ich habe keine Sondererlaubnis oder Sonderweg da. Ein anderer Bruder aus Deutschland, der war tot, der hat krasse Sachen erlebt. Was ist jetzt mit ihm? Er hat die Frau von einem anderen Bruder ausgespannt, die hat sich scheiden lassen, Ehebruch begangen, ist mit ihr zusammen und ist voll abgedriftet auf Hyperquase. Weil das, was du machst in deinem Leben, keine Auswirkung hat auf deine Beziehung zu Gott. Einmal gerettet, immer gerettet. Nimm dir die Frau von einem anderen Bruder, weil sie kommt mit ihrem Mann nicht so klar. Dann spannst du aus, die lässt sich scheiden. Er hat sie geheiratet. Lebt fröhlich weiter als Christ. Dient. Falsche Lehre verführt. Das heißt, wenn du auch mal tot warst im Himmel, ist es keine Garantie, dass deine Lehren, die du weitergibst in deinem Lebensstil, dich tatsächlich in den Himmel bringen. Die Furcht Gottes ist das, was dem Volk Gottes fehlt. Die hält dich auf dem Weg. Und die Furcht Gottes, diese Haltung in uns, ist absolutes Licht. Zweiten ersten Timotheusbrief sagt Paulus, ich bring's bloß mal ein, sagt Paulus, all diese Übungen, die ihr macht, das manches hat nur einen Nutzen fürs Fleisch. Aber es gibt eine Charakterhaltung, die hat die Verheißung des diesen und des zukünftigen Lebens. Und das ist Gottseligkeit, wird es bei Luther übersetzt. In manchen Übersetzungen auch Gottesfurcht. Aber Gottseligkeit bedeutet, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, in der Ehrfurcht vor dem, der Licht ist. Ein Leben zu führen, was Gott gefällt, gemäß seiner Gebote. Amen. Und da sagt Paulus, dieser Lebensstil hat die Verheißung des diesen Lebens, dass der Segen Gottes fließt, und des zukünftigen. So, das Licht, was Jesus hatte, jedenfalls, der Satan konnte es nicht auslöschen, im Gegenteil, das Licht hat ihn überwunden am Kreuz. Und diese überwindende Kraft aus dem Reich Gottes, diese überwindende Kraft von Jesus, sein Leben, sein Licht, lebt in seinen Nachfolgern. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 5, ihr seid das Licht dieser Welt. Ich komme als Licht, wer an mich glaubt, Johannes 8, 12, wird das Licht des Lebens haben. Und jetzt seid ihr, beziehungsweise wir, das Licht der Welt. Jesus ist ja im Himmel. Und er sagt, jetzt sind viele kleine Lichter auf dieser Welt. Wir sind jetzt das Licht. Und jetzt versucht die Finsternis mit aller Macht dieses Licht auszulöschen, aber sie kann uns nicht überwältigen. Sondern unsere Aufgabe ist, mit dem Licht die Finsternis zu durchdringen. Ja? Gehen in den dunklen Raum, schalten Schalter ein, siehst du da noch Finsternis? Nein. Licht hat immer die Fähigkeit, Finsternis zu verdrängen. Und das Leben Gottes, was in dir ist, ist stärker wie das, was hier auf dieser Welt ist. Paulus sagt Ähnliches in Epheser 5, Vers 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr das Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Mal kurz noch eine Frage, wie kommt das Licht in dich hinein? Dieses Leben von Jesus. Hat Jesus schon gesagt in Johannes 8, 12, durch den Glauben. Glaubt an mich, wer an mich glaubt, wird das Licht des Lebens haben. Das Wort Gottes in dir bringt dieses Licht hervor. Amen. Und wenn du an Jesus glaubst, ihn aufnimmst, deswegen steht in der Apostelgeschichte nirgendwo ein Lebensübergabegebet, was auch gut ist, aber dort steht immer nur, die das Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Ja? Also Gemeinde heißt in dann entsprechenden Häusern, in kleinen Jüngerschaftsraum und dann in großen Versammlungen. Die Gemeinde hat sich immer in Häusern und großen Versammlungen getroffen. Immer beides. Und dann kam noch eine dritte Ebene hinzu von Paulus, wo er sagt, ich habe jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt. Also kannst du die Gemeinde in drei Ebenen aufteilen. In den Häusern, Jüngerschaft, also da kleinere Austausch, öffentliche Versammlung, das Wort Gottes zu hören und anzubeten und dann eins zu eins Ermutigung, Ermahnung, Seelsorge. Diese drei Dinge, das macht Gemeinde aus. Könnt ihr alles nachlesen in Apostelgeschichte. Das ist nicht das Thema. Aber die das Wort aufnehmen, Namen wurden hinzugefügt, also getauft und hinzugefügt. Das heißt, es kann heute durchaus auch passieren, jemand spricht ein Lebensübergabegebet, aus welchen Motiven auch immer, ist aber nicht von Neuem geboren hinterher. Das kann passieren, weil es geht darum, das Wort aufzunehmen ins Herz. Mit dem Herzen wird geglaubt, Römer 10, 10, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und wenn du, wisst ihr, was sich dahinter verbirgt, die das Wort aufnehmen, dann geschieht mit jedem Menschen, das ist mit dir genauso passiert, geschieht dasselbe, wie Maria erlebt hat. Der Heilige Geist kam über sie, überschattete sie und das, was in ihr gezeugt wurde, war von Gott. Nämlich das Wort wurde Fleisch in ihr und der Heilige Geist hat es zur inneren Zeugung gebracht. Das heißt, in Maria kam Jesus, das Wort Gottes, und der Heilige Geist sagt Gabriel zu ihr. Der Heilige Geist wird über dich kommen und das Heilige, was in dir geboren ist, wird Gottes Sohn genannt werden. Lukas 1:35. Und dann in ihr kam dieses zusammen, das Wort Jesus und der Heilige Geist. Und so wurde der Sohn Gottes in Maria gezeugt und dann entsprechend geboren. Deswegen sagt Gott in Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Aber, und dasselbe passiert in dir. Wenn du das Wort Gottes aufnimmst, macht der Heilige Geist das lebendig und in dir wird etwas gezeugt, nämlich von oben her, vom Vater des Lichts, wird ein kleiner Jesus geboren, gezeugt in dir. Du hast das Wort des Evangeliums angenommen und der Heilige Geist kommt in dich rein und dann plötzlich in einem Bruchteil von einer Sekunde hast du etwas Neues in dir. Und das ist das Leben, das jeden Menschen erleuchtet. Amen. Christus in dir. Und sobald sich dieses Leben in dir gezeugt wurde und du von Neuem geboren wurdest, bist du aber diesem Kampf ausgesetzt, weil die Finsternis versucht, das Licht wieder zu überwältigen. Und dieser Kampf setzt sich fort, bis dass Jesus kommt oder wir von dieser Erde gehen. Und dieser Kampf beginnt zuerst in uns drin. Und das ist der Kampf von deinem Fleisch, deiner alten Natur gegen den Geist. Und darum habe ich das letzte Mal gesagt, der größte Feind, den du hast in deinem Leben, ist nicht der Teufel, sondern dein Nachbar, sondern das ist dein Fleisch. Deine alte Natur, die dich jedes Mal ausbremst, wenn es darum geht, dass das geistliche Leben praktiziert und zunimmt. Und praktiziert wird. Das bremst dich aus, hier drinnen. Deswegen, es ist nur mal ein Anstand, müssen wir uns näher mit diesem Thema beschäftigen, weil das in uns versucht wieder etwas abzudunkeln. Das kommt aus der Seele und es versucht wieder das neue Leben zu verhindern. Dann bist du auch diesen Angriffen von Dämonen ausgesetzt. Wenn du ihnen keinen Raum gibst, haben sie kein Recht in dir, du kannst sie austreiben. Das sollte jeder Christ mal praktizieren. Es ist der Auftrag für jeden. Dämonen auszutreiben ist für jeden. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen, Skorpione zu drehen, auf alle Macht und Gewalt des Feindes nichts weiter schaden. Warum? Weil wir Licht sind. Und wenn wir dem Teufel kein Anrecht geben durch Sünde, muss er von uns fliehen. Amen. Die Finsternis von uns fliehen. 1. Petrus 5:5-6. Widersteht dem Teufel und er muss von euch fliehen. Keine Furcht, keine Angst. Das Licht in dir ist immer stärker. Und dann bist du auch dem Widerstand Römer 6 von den gefallenen Engeln ausgesetzt. Ah, da haben wir uns schon mal länger drüber unterhalten. Aber dieses Kampffeld, in dem stehen wir drin. Aber die Finsternis kann dich und dieses Licht nicht überwältigen, wenn du ihm Raum gibst. Wo befindet sich das Licht? 2. Korinther 4:6. In deinem Herzen. Und schau mal rein, nimm diesen Vers mal für dich. Das ist genau mit dir passiert und wie du heute hier sitzt. Und wenn du dich äußerlich fühlst, wie du dich fühlst, das ist zweitrangig. Das Wichtigste, was dich als Persönlichkeit ausmacht und mich, ist nicht unsere äußere Erscheinung, die wir auch rausputzen, sollst du auch machen, zur Ehre des Herrn, sondern alles gut. Dein Körper ist nicht das Vorrangige, worauf du dich konzentrieren sollst. Du sollst dich schön kleiden und pflegen und so. Aber manche Menschen verwenden so viel Zeit um ihre Körperpflege, dann so viel Zeit für ihre seelische Pflege, also ich muss mir was Gutes tun und meine Gedanken, meine Emotionen, mein Willen, dass die Seele, auch nicht schlecht. Und dann, was bleibt dann noch für eine Zeit für den Geist? Dort, wo das eigene Leben, wo das eigentliche Leben ist. Wie viel Zeit verwenden wir für die Pflege unseres Geistes? Woraus eigentlich das Leben quillt? Aus der Seele und aus dem Körper kommt kein Leben, sondern aus deinem Inneren. Deswegen müssen wir uns diese Thematik mal zur Brust nehmen. Also 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott, es ist Gottes Werk in dir, der gesagt hat, es werde Licht. Er hat es in dir, in jedem einzelnen Herzen, was vom Vater des Lichts von neuem geboren wird. Er hat es in dir Licht werden lassen. Ob du das jetzt spürst oder nicht, Glaubensdinge stehen im Wort. Und was sollst du mit denen machen? Sie fühlen? Nee, glauben. Dass sie wahr sind und dass sie für dich zutreffen und dass ich sie mir nehme. Ob du das jetzt fühlst und das Licht mal reinkommst, guckst dir in dein Herz und es ist ein geistliches Licht, ihr Lieben. Und das hast du vom Vater des Lichts empfangen. Er hat es in dir freigesetzt, damit du seine Herrlichkeit erkennen kannst. Ein Bruchteil seiner Herrlichkeit hast du in dir, weil du einen Vater im Himmel hast, der ein Vater des Lichts ist und wir sind Kinder des Lichts. Amen. Und das ist der Unterschied zwischen dir und denen, die Jesus nicht glauben. Licht. Und das andere ist Finsternis. Mir ist das, deswegen bin ich auf die Thematik ein Stückweise gekommen, vor 4 Wochen zum Gebetsabend. Wir hatten hier so eine starke Zeit im Sprachengebet, im Sprachensingen hinterher. Das war so eine Freiheit und das war richtig, richtig gut. Und im Geist habe ich plötzlich uns von oben gesehen, wie über dieser Stadt, über diesem Gebäude. Und ich habe da wie auf uns runtergeschaut, die wir hier gebetet haben oder angebetet haben, beides. So. Und dann habe ich gesehen, dass alles war so schwarz, eine Farbe, die es auf der Erde nicht gibt. Also ein Schwarz, was noch schwarzer ist wie das schwärzeste Schwarz. Also so, das war eine geistige Substanz, die so undurchdringlich, so finster, so schwarz war über diesem Ort. Und dann war wie so eine Öffnung. Und dann konnte ich uns ja sehen. Manche haben ja kniet, manche gesessen, manche gestanden. Aber hier vor Ort, in dem Ausschnitt, den ich sehen konnte von oben, war alles Licht. Das heißt, wir ein paar waren hier, na, wisst ihr, wie wir zum Gebetsamt hier so uns aufhalten. So, aber die Leute waren Licht, aber das ganze Umfeld um uns herum, das war alles Licht. Also war ermutigend. Oder hast du gesagt, red mal über das Thema. Und dann kam die Schriftstelle und sagte, ermutige die Geschwister. Ihr seid das Licht der Welt. Meine Worte sind wahr. Ihr seid das Licht dieser Welt. Bloß seht zu, dass das Licht in dir keine Finsternis wird. Hat Jesus auch gesagt. Aber erstmal zur Ermutigung. Das Licht ist in uns. Erleben ist doch besser, wenn Gott uns das sagt, aus seinem Wort und wir glauben das, als wie wenn sich hier, das wird in Zukunft geschehen, noch Hexen und Hexer und Satanisten und Esoteriker bekehren und die ähnliche Zeugnisse ablegen, wie ich schon eine ganze Menge gehört habe, die auf der Straße einem geisterfüllten Christen, der wiedergeboren ist, geisterfüllt und einen heiligen Lebensstil führt, des Wortes und des Gebets, die muss die Straßenseite wechseln. Es gibt viele solcher Zeugnisse, die sich dann bekehrt haben. Die haben gesagt, ihr Christen, ihr wisst nicht, wenn ihr Christus in euch habt und den sauberen Lebensstil, den Geboten Gottes folgt. Ihr wisst nicht, welches Licht ihr seid, welches Licht ihr ausstrahlt, was ihr in euch habt. Sagt er, dieser Christ ist sich das gar nicht bewusst gewesen. Aber ich konnte nicht in seine Nähe kommen. Ich bin hab das Licht gesehen, ich bin rübergewechselt auf die andere Straßenseite und weit hinter ihm wieder auf meinen Fußweg, damit ich mein Ziel erreiche. Ich konnte nicht vorbei, ihm nicht begegnen, weil diese Finsternis, diese Macht Satans, diese Dämonen von mir, die haben das nicht ausgehalten. Die waren voller Panik und die haben mich auf die andere Straßenseite geleitet. Die Finsternis kann das Licht nicht überwältigen. Der Christ war sich dessen nicht bewusst. Er hatte vielleicht schlechte Laune und nicht viel Geld, wollte einkaufen gehen, war mit sich selber beschäftigt und was weiß ich. Aber das Licht in ihm hat geleuchtet. Amen. Weil das Licht hat nichts erstmal mit unserem Empfinden zu tun, sondern es ist von Gott. In erster Linie, es kann abgedunkelt werden. Es ist in dir. So, und dann, hier, wie Paulus das nochmal sagt in Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei, nicht von uns. 2. Korinther 4, Vers 7, leider Anschlussvers. Du hast einen Schatz in einem irdenen Gefäß. Dein Körper ist wie ein irdenes Gefäß. Das wird zerfallen. Also gib deinem Körper die nötige Ehre und Zuwendung und Pflege, aber nicht so viel, dass das andere zu kurz kommt. Weil da zerfällt eines Tages oder wird verwandelt. Im besten Fall, wenn Jesus kommt. So, aber in diesem Körper trägst du einen Schatz. Und das ist das Leben, das von Gott kommt. Und wenn dieses Leben in dir anfängt zu leuchten, dann bewirkt es genau dasselbe, was Gottes Licht immer macht. Schon im 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Es offenbart die Finsternis, es trennt Licht und Finsternis und bringt göttliche Ordnung hervor. Amen. Das Licht in dir macht genau dasselbe, weil es das Licht von Gottes, wie Gott es auf diesem Planeten gemacht hat. Es werde Licht, es wurde Licht. Finsternis war weg, die ganze Erde war mit Licht erfüllt. Und Gott trennte Finsternis und Licht, Trennung. Und er stellte die göttliche Ordnung wieder her. Er schuf etwas Neues. Und genauso ist es bei uns, dass das Licht Gottes, sein Leben in uns genau dieselben Dinge wirkt. Es zeigt in uns alles auf, was finster ist. Alles. Sofort. Ich habe da viele Bibelstellen, aber heute, ich will das bloß anschneiden, dann müssen wir uns, wir machen heute bloß mal einen Punkt und dann weiter. Aber es bringt alles ans Licht. Alles ans Licht. Und du musst es bloß ans Kreuz bringen. Zu dem, da das Licht ist und der dir diese Finsternis nimmt, reinwäscht, damit du noch mehr Licht wirst. Amen. Aber das Licht bringt alles ans Licht. Es offenbart jegliche Finsternis. Es bringt alle Herzenshaltung, alles Verborgene, alle geheime Agenda, bringt alles ans Licht. Es trennt und sagt, das ist Licht und das ist Finsternis. Gebt die Finsternis ab, damit das Licht in dir zunimmt. Und dann stellst du die göttliche Ordnung wieder her, nämlich Christus in uns. Amen. Da müssen wir uns in Ruhe nochmal weiter beschäftigen. Es ist wirklich sehr wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bevor es zu spät ist. Kennt ihr das Zeugnis noch von diesem Pastor Daniel aus Afrika, ich glaube Kenia, ich glaube von deinem Land oder Nigeria oder whatever, der bei der Evangelisationsveranstaltung von Reinhard Bonke zum Leben gekommen ist. Das Zeugnis gibt es auch Deutsch, auf Deutsch. Ich erinnere euch bloß nochmal dran, weil das habe ich vor Jahren mal angesprochen, das ist ein paar Jahre her. Es war ein Pastor gewesen, der ist beim Autounfall ums Leben gekommen. War im Himmel und die Frau hatte aber so einen Glauben, dass Gott ihr ihren Ehemann zurückgibt, weil der war noch nie alt. Und hat ihn dann aus der Leichenhalle rausgeholt mit seinem Vater, also mit ihrem Schwiegervater, und hat ihn in das Kellergebäude gebracht, wo oben drüber Reinhard Bonke gerade eine Feuerkonferenz hatte für Pastoren, also keine öffentliche Evangelisation, eine Feuerkonferenz. Und Reinhard Bonke hat das gar nicht mitgekriegt, was erst später, wo er wieder zum Leben gekommen ist. Und unten im Keller haben die Pastoren währenddessen für ihn gebetet. Und da ist nach einer gewissen Zeit ist er wieder zurückgekommen. Und die Frau hat sich auf diese Schriftstelle berufen im Glauben, ähnlich wie in Theos, seine Frau, Frauen werden die Toten durch Auferstehung wiedergegeben aus Hebräer 11. Hat die Gott immer wieder vorgehalten und Gott hat ihn zurückgeschickt. Das war seine Rettung. Da war im Himmel gewesen, also nach dem Autounfall haben ihn zwei Engel abgeholt und haben ihn in den Himmel transportiert Und dort hat er das gesehen, was der Lydia heute in diesem prophetischen Bild hatte. Er hat das Licht gesehen. Er hat das gesehen, wovon wir die ganze Zeit gesprochen haben, dass Gott Licht ist. Und jetzt verstehe ich das auch viel besser, wo ich das Zeugnis nochmal gehört habe von ihm, dass Jesus genau das gepredigt hat. Weil der Himmel, das Zentrum des Himmels, alles, was den Himmel ausmacht, alles, was den Himmel hauptsächlich ausmacht, ist Gott, der Licht ist. Und er hat es gesehen auf dem Berg, wo da konnte er nicht hingucken, weil er noch nicht im anderen Körper war, in dem Sinne. Und er hat nur Licht gesehen, ein unterstrengliches Licht, ein riesengroßes unterstrengliches Licht. Und das war Gott, der Licht ist. Und vor ihm waren Massen Menschen, Gerettete, Heilige, und die waren auch pures Licht. Er konnte ihre Gesichter nicht erkennen, er konnte ihre Kleider, nur ihre Konturen. Das heißt, die heiligen Himmel waren genauso wie dieser Vater des Lichts, waren sie genauso Licht. Und zwischen ihnen waren lauter Engel, zwischendrin. Und die haben nur eins gemacht, die haben angebetet. Manche auf den Knien, manche im Stehen, ihre Arme erhoben. Und die haben diesen Vater des Lichts angebetet. Kinder des Lichts, Vater des Lichts, Gottes Licht. So, und dann hat er gesagt, oh, preis den Mann, ich bin Pastor, jetzt schicken mich die Engel dort rein, ich werde verwandelt, ich bin jetzt hier im Himmel, jetzt kann ich mich diesen in der Anbetung anschließen. So, da haben die Engel gesagt, nein. Haben ihnen das himmlische Jerusalem gezeigt, da hat Sachen gesehen, das hat die Architektur der Gebäude, die Jesus für seine Braut geschaffen hat, kannst du mit irdischen nicht beschreiben. So wunderschön, so von einem Material, von einer Art und Weise, kannst du nicht beschreiben. Er hat gesagt, Mensch, schön, wo ist mein Haus? Und der Engel hat gesagt, nein, ich muss dir noch was anderes zeigen. Und dann ist er mit ihm abgebogen und dann hat er das Tor zur Hölle gesehen. Also dunkel, finster, Feuer, alles. Und da gedacht, okay, er zeigt mir jetzt mal die Hölle, ne? So, dass ich das auch mal gesehen habe. Und sagt, was ist das Tor zur Hölle? Und dann macht der Engel bloß so, da geht dieses Tor da zur Hölle auf und er hört ein unbeschreibliches Geschrei voller Qual. Die Menschen haben dort geschrien und er hat sie aber nicht so gesehen wie Theo in Feuerflammen, sondern die hatten noch irgendwie Kleider an, aber die haben geschrien aus Leibeskräften. So ein Feuer und das Ganze, den Geruch, alles wahrgenommen. Und dann kommen dort Leute, ich glaube, die eine Frau hat gesagt, ich war eine Ehebrecherin, deswegen bin ich hier. Und was ihn am meisten geschockt hat dort, war dann kam ein Pastor, hat aus der Hölle zu ihm gesprochen, ich war ein Pastor auf der Erde, ich glaube auch ein Afrikaner, und hat gesagt, ich habe Geld aus dem Opfer gestohlen und immer für mich verwandt. Ich war ein Dieb, deswegen bin ich hier. Und dieser Daniel sagt, okay, ich habe jetzt genug gesehen. Lasst uns mal zurückgehen zu diesem schönen Ort. Da hat der Engel gesagt, nein. Dein Platz in der Ewigkeit ist dort drin. Und da hat Pastor Daniel gesagt, na, ich war doch ein Pastor, habe das Evangelium gepredigt, sind so viele Menschen zu Jesus geführt und ich kenne das Wort Gottes. Und der Engel gesagt, nein, dein Platz ist hier drin. Und da hat gesagt, warum und weshalb? Sagt er, erinnere dich, als du in dein Auto gestiegen bist, hattest du einen mächtigen Streit mit deiner Ehefrau. Und in diesem Zustand von Unvergebenheit, und du warst unterwegs bitter. Du hast Ärger gehabt, Groll, Bitterkeit auf deine Frau nach diesem Streit, bist wutentbrannt in dein Auto und dann auf dem Weg ist er dann gegen Baum in Wortut. Und in diesem Zustand der Unvergebenheit kann Gott, der Vater, dich nicht in das Reich des Lichts lassen. Denn Groll, Bitterkeit, Ärger, Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit öffnet die Tür für sämtliche Dämonen. Das bedeutet Finsternis. Das hat im Reich des Lichts keinen Raum. Und weil der Engel hat wortwörtlich gesagt, dasselbe, was Jesus gesagt hat, weil du deiner Frau nicht vergeben hast, kann dein Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Ja, der hat ähnlich reagiert wie der Theo, wo das gehört hat. Da ist schockiert. Und dann hat der Engel gesagt, Gott gibt dir noch eine zweite Chance. Ja, und dann kam er zum Leben und hat dann auch gleich das Zeug, da musste auch eine Weile zu sich kommen, aber nach einer gewissen Zeit hat ihn Reinhard Bonke dann noch interviewt und hat das Zeugnis öffentlich gegeben. Versteht ihr, dass das Thema so wichtig ist, dass wir schauen, dass wir so werden wie unser Vater im Himmel des Lichts, dass wir keinerlei Finsternis mehr in uns drin haben. Das wirkt es aber als das Licht jetzt schon auf dieser Erde. Es zeigt die Finsternis auf, es zeigt auf, wo Bitterkeiten sind, Unvergebenheit, Ärger, Groll, Unversöhnlichkeit, üble Nachrede, all dieses Zeugs, unreine Gedanken und ich könnte das fortsetzen. Die Bibel ist voll, man hat ganze Listen. Was denkt ihr, warum Satan jetzt so viele unreine Sachen über die Medien rausgießt? Weil Christen, die das anschauen, Pornografie, unreine Bilder, unreine Fantasien, das sind Auswirkungen, wenn diese astralreisenden Hexer und Hexen über den Haus von Christen reisen. Die bringen unreine Träume, Albträume, unreine Träume, Unversöhnlichkeit. Die stiften Streit an. Im Geist ist alles drin, durch Gedanken, Verblendung und so weiter. Hüte dich davor, lebe in der Liebe. Amen. Und vergib sofort. Aber dieses ganze unreine Zeug versucht damit mit aller Macht die Christen zu verführen. Hüte dich davor, vor den Medien. Es ist Spiel mit dem Feuer und Spiel mit dem ewigen Leben. Hüte dich vor weltlicher, säkularer Musik. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Dadurch werden Dämonen freigesetzt, die die Leute binden. Mit Unreinheit und Süchten, Drogen, Alkohol. Füll dein Haus mit Lobpreis. Singe täglich in neuen Sprachen. Füll dein Haus mit Lobpreis. Mit dem Wort Gottes und mit Gebet. Und achte drauf, in den Beziehungen, Ehen, Familien, achte drauf, sobald wie so ein Kitzler kommt, wisst ihr, so ein Gedanke noch, und dann da Streit sich daraus entwickelt. Sehe zu, dass du das vom Anfang an schon auslöschst. Das sind so, es gibt noch mehr, machen wir dann nächstes Mal, weil so praktische Dinge, wie wir das dann im Alltag umsetzen. Aber das Licht ist immer gekommen, um das zu offenbaren, was Finsternis ist in uns, um das zu trennen und göttliche Ordnung in uns herzustellen, wiederherzustellen. Halleluja. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Wir danken dir, dass du der Vater des Lichts bist und dass in dir keinerlei Finsternis ist. Und ich danke dir, dass du uns das ewige Leben in Christus, sein Licht, gebracht hast. Und Vater, wir wollen dir so, so sehr danken, dass du es Licht werden lassen hast in unserem Herzen, dass dein Leben in uns sich befindet, dass wir von oben her, von dir her, aus reiner Liebe und Gnade und Barmherzigkeit gezeugt und wiedergeboren worden, Herr. Und wir bitten, Vater, Herr, dass dein Licht in uns seine volle Kraft entfaltet, dass es die Finsternis aufzeigt in uns, dass es diese Trennung zwischen Licht und Finsternis in uns bewirkt und in uns diese göttliche Ordnung wiederherstellt. Vater, wir danken dafür, dass du das in uns wirkst. Und wir danken dir für deine Gnade, die uns bis zum heutigen Tag getragen, gehalten, geführt und geleitet hat. Und danke, dass du uns auch weiterhin bewahren wirst. Danke, dass deine Hand über jedem Einzelnen liegt. Und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Dass du das gute Werk, was du in uns begonnen hast, vollenden wirst. Amen. Gut, dann seid gesegnet. Und ja, okay, dann gesegnete Zeit. Wer noch Gebet braucht, kann nach vorne kommen. Wir sind aber schon dann beschäftigt, noch mit dem Schulanfänger noch mal zu beten. Ansonsten, wer Gebet braucht, kann dann noch nach vorne kommen. Amen.